Servus da draußen in den Reichweiten von RDL. Willkommen bei der schwulen Welle aus Freiburg. Willkommen beim rosaroten Waschsalon, der Themenmix-Sendung unserer heißgeliebten warmen Redaktion. Am Mikrofon sind für euch heute der Dieter
und der Hartmut. Im Thermomix sind heute ein Exklusivinterview mit Malediva, die Mitte Februar im Freiburger Vorderhaus ein mehrtägiges Gastspiel gaben. Dazu noch Ausschnitte aus dem Programm und die Verlosung von Malediva-Kalendern mit Autogramm.
Dann ein ebenso exklusives Telefoninterview von Götz mit Hagen, unserem Mann in Berlin, der für die Schwule Welle von der Berlinale und der Teddy-Verleihung berichtet.
Und dann gibt's noch am Ende der Sendung die Veranstaltungshinweise. Jetzt erst einmal zur Einstimmung allerdings eine Nummer von Malediva. Das sind Lo und Täter im Bett und Florian am Klavier. Sie touren schon seit Jahren durch die Republik. Seit wann genau erfahrt ihr im Interview, das Dieter für euch Backstage geführt hat.
Allerdings sagt uns vorher der Oliver noch was.
Ruft uns an unter 0761 31028 oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
Ich bin der Dieter von der Schwulen Welle und ich bin hier im Freiburger Vorderhaus Backstage bei Malediva. Meine Gesprächspartner sitzen mir hier ganz entspannt gegenüber, nachdem sie eine fulminante Show abgeliefert haben und geben sich und mir die Ehre für ein kleines Interview. Hallo zusammen, hallo, wie geht's?
Guten Abend, jetzt geht's ganz gut. Wenn ich fertig bin, geht's mir immer gut.
Und bei dir, Dieter?
Ja, auch. Ja, ich bin ganz zufrieden.
Malediva, Malefiz, Maldiva, Malediva, wo kommt der Name her? Wie kam es dazu?
Lo. Das war eigentlich eher ein Zufallstreffer. Wir fanden den Namen einfach sehr klangvoll, Malediva. Und ich glaube, anderthalb Jahre später, wenn ich ganz ehrlich bin, hat uns ein Journalist drauf angesprochen, ob das aus dem Lateinischen Malediva, die schlechte Diva, käme oder ob es wirklich Maldiva heißt, die männliche Diva. Und wir haben immer Ja gesagt, aber wir waren ziemlich überrascht, weil keiner von uns einen Hintergedanken hatte. Also wir sind schlicht gestrickt.
Okay, also ihr hattet den Namen vor der Erklärung sozusagen.
Ganz genau. Also es war ein glücklicher Zufall, muss ich sagen. Es hat sich jetzt am Schluss gefügt, weil alles in Erfüllung gegangen ist. Wir sind schlecht und wir sind männlich. Und
wer sagt, dass ihr schlecht seid?
Böse in dem Sinne. Wir sind natürlich fabelhaft, aber manchmal schlecht drauf.
Okay, das kann natürlich passieren. Ja, das kommt in den besten Familien vor. Seit wann gibt es euch denn als Malediven?
Titta? Oh Gott, 98.
99. Seit 98 Jahren.
Genau, seit 98 Jahren, sieht man ja.
So
genau.
Fühlt sich's an.
Seit 1890, ich habe das nicht schlecht verstanden. Ja.
Genau.
98, das ist schon eine ganze Latte.
Das ist wahnsinnig lang, das sind irgendwie echt fast 15 Jahre.
Oh, du hast richtig recht.
Ja, ich habe es gerade im Kopf überschlagen. Aber also ganz so stimmt es nicht, weil die Anfänge waren nicht von Tournee bestimmt. Und ich sage immer, Malediva gibt seitdem wir wirklich richtig auf Tournee gehen. Und das war so 99, 2000. Da sind wir richtig rumgetourt und seitdem haben wir auch unsere ganzen Spielorte.
Er möchte das vorherige Programm, was da nur in Köln gespielt wurde, immer so ein bisschen verstecken. Ne?
Vergessen, gibt es einen Grund dafür, das zu vergessen zu wollen oder warum?
Da hatten wir den Florian noch nicht, genau.
Und deswegen das ist natürlich ein ganz wichtiger Grund.
Und deswegen war es noch nicht richtig Malediva, weil das war ja nicht mit eigenen Kompositionen und dann hat er komponiert und das ist, glaube ich, dann erst richtig Malediva geworden.
Florian will sich jetzt hier davon stehlen oder ist er einfach nur kalt?
Beides.
eine ehrliche Antwort. Aber wer nennt, wenn du einen kurzen Moment da bleibst. Okay, super. Also ihr seid wirklich kein Duo, sondern ihr seid im Prinzip ein Trio. Mhm.
Ja.
Ja. Mit zwei Frontschweinen und einem, der im Hintergrund alle Fäden zusammenhält. Florian.
Das wäre jetzt zu viel gesagt. Irgendwie jemand, der im Hintergrund gerne dabei ist und Klavier spielt und komponiert.
Aber eine tragende Aufgabe.
Auf jeden Fall.
Bist du eigentlich froh, dass du nicht immer so im Rampenlicht stehst, dass du wirklich feixend am Klavier sitzen kannst und zuschauen kannst, wie sich die zwei anderen Jungs hier zur Mina machen?
Ja, das ist, also ich bin eigentlich, glaube ich, nicht so die große Rampensau. Ich bin da eher so reingerutscht, auch in den Kabarettbereich. Ich habe die beiden Jungs kennengelernt und hatte vorher ganz andere Sachen gemacht im sozialen Bereich und studiert, aber auf was ganz anderes hin. Und es war jetzt nie mein Wunsch, groß auf der Bühne zu stehen, aber jetzt nach 12 Jahren komme ich klar damit, sage ich mal so.
Kommst du mit dem grausamen Schicksal klar, das ist doch schön. Okay, Loma Linke und Teta Müller, das klingt eigentlich zu ungewöhnlich, um ein Realname zu sein. Das hört sich sehr nach Künstlernamen an. Ich meine, ihr seid ungewöhnlich, aber sind es wirklich Künstlernamen?
Lo, es sind definitiv Künstlernamen. Also Malinke ist schon richtig, die Nachnamen stimmen auch, aber wir haben einfach unsere Spitznamen dann zum Künstlernamen erhoben, weil wir ein bisschen darauf hinarbeiten wollten, dass unsere Bühnenfiguren nicht ganz wir sind, obwohl sie mittlerweile zu 90% wir sind. Also die Grenzen verschwimmen langsam, aber so hauchzarte Unterschiede wollten wir darstellen, ne, und abbilden. Also weil zu Hause wird nicht so viel geschrien und geschritten, wie das hier der Fall ist.
Titta, kannst du dem zustimmen?
Ja, muss man ja. Man muss ja nicht mehr streiten, wenn man auf der Bühne gestritten hat, dann kann man es zu Hause lassen. Ach, wenn es so schön wäre. Nee, zu Hause ist es eigentlich noch viel schlimmer. Aber ist aber nie meine Schuld.
Die lügt ja.
Okay, jetzt haben wir sozusagen drei Ebenen. Zu Hause, auf der Bühne und Backstage. Ja. Wie beschreibt ihr euch gegenseitig?
Wer will anfangen?
Was meinst du damit?
Ja, sag mal. Bühnenfiguren auf der Bühne?
Ja.
Okay, also ich würde sagen, dass ich meinen Partner liebe, aber auch für genauso viele Sachen hasse auf der Bühne. Ich glaube, er ist ein maßloser Klugscheißer, lässt mich gerne ins offene Messer laufen, hat immer das letzte Wort, aber er ist sehr klug, was man auch immer merkt, und er singt einfach zauberhaft schön. Deshalb glaube ich, bin ich auf der Bühne immer wieder bereit, ihm zu verzeihen. So würde ich es beschreiben.
Privat nicht so.
Richtig.
Sind wir jetzt gerade auf der Bühne?
Ja, es verschwimmt. Soll ich dich beschreiben?
Ja, bitte.
Ja, Lo ist ja mehr der Clown neben mir, der mich zwar nervt, aber dafür gleichzeitig liebe ich ihn ja auch. Also ich glaube, diese Verbundenheit wollen wir immer darstellen, dass sie unter allem drunter liegt. Sonst könnte man es ja nicht aushalten. Man will sich ja nicht Leute angucken, die ganze Zeit nur streiten. Harmonische Pärchen sind ja auch langweilig. Und ja, Lo ist immer ein bisschen zu laut, ein bisschen zu viel. Und als Kollege vergisst er so oft seinen Text, da streiten wir auch viel drüber. Um das auch nochmal zu sagen.
Dankeschön, das war jetzt sehr privat.
Also manchmal ist das schwer zu unterscheiden, ob das jetzt gewollt ist, so ein Hänger oder so, der eingeflossene Gag, oder ob das wirklich spontan kommt aus der Not heraus.
Ja, Gott sei Dank, so ist es auch am allerbesten. Also ich habe schon wahnsinnige Textschwächen. Ich kann mir Text an sich gar nicht gut merken, was für ein Darsteller auf der Bühne tödlich sein kann. Mhm. Aber wir improvisieren sowieso so viel, dass es gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Und das ist eigentlich der Teil, der uns beiden auch fast am meisten Spaß macht. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert und man darf sich den Arsch ab improvisieren, das ist ganz, ganz dankbar.
Also nicht also nur Schema F abspulen zum 120. Mal dieselben Texte runterrasseln, sondern dann kommt immer mal wieder was dazwischen, was einen dann fordert und was insbesondere dann den Partner fordert, schätze ich mal.
Ja, ja, also ich träume mal davon, einfach ein Stück zu haben, wo immer der gleiche Text ist.
Aber wenn es dann mal so weit ist, ist es dir auch langweilig hier.
Ja, natürlich, ja, klar.
Also ich habe damals in der Schule auch ein kleines Theaterstück mitgeschrieben, zusammen mit einem Kumpel, und das war so eine römische Komödie, also so im Stil einer römischen Komödie, und ich spielte da dann den alten Tatterkreis von Senator. Ich konnte mir meinen Text auch nicht merken, obwohl der zum Teil ja von mir mitgeschrieben wurde, aber richtig ausgefeilter denn eben da mein Schulfreund. Ich wusste aber immer, um was es geht. Und das wiederum hat dann meine Gattin auf der Bühne in den völligen Wahnsinn getrieben, weil die nie wusste, wann ihr Stichwort kommt, weil ihr Stichwort nie kam. So, und ich habe dann irgendwann mal, wenn ich der Meinung war, jetzt bin ich fertig mit dem Thema, was ich jetzt gerade hatte, und ich hatte bestimmt 20, 30 Zeilen Text, habe da inhaltlich wiedergegeben, was ich sollte, und dann habe ich aufgehört. Und
dann hat sie ja freundlich zugenickt. Und jetzt machen, ne? Mädchen.
Und sie, und dann haben wir uns darauf geeinigt, ich merke mir den letzten Satz. Ich brauche mir nur den letzten Satz zu merken. Und dann weiß sie, wann sie dran ist. Ja.
Das wäre eine gute Taktik für uns, so weiß ich mal noch nicht.
Aber euch kommt es ja wirklich auf jedes Wort an. Das sind ja so ausgefeilte Wortspiele und so, also dass es dann echt extrem schwierig ist, da drumherum zu improvisieren, wenn man da drauf warten muss. Ne?
Ja, es gibt so Zeitfenster, die andere nicht so wahrnehmen, aber wo wir wissen, es ist nicht wirklich festgefügt, und da kann man dann drauf los improvisieren. Andere Sachen sind sehr, sehr genau getimed, werden dann aber auch akribisch geübt. Also wir sitzen auch oft noch vor der Vorstellung und gehen nochmal den kompletten Text durch. Also es ist viel, 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 viel Arbeit.
Ja, wir haben vor, auf unserer Website dann auch ein Foto von euch zu bringen, dass die Leute sich ein bisschen vorstellen können, die Gesichter zu den Stimmen dazu, können sich dann anschauen. In euren Anfängen wart ihr weiß geschminkt, soweit ich mich noch erinnere. Warum das damals, warum heute nicht mehr? Titter?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann beides gar nicht beantworten, glaube ich. Ich weiß nicht, wir haben damals uns gar nicht viel gedacht und haben einfach angefangen mit diesem Schminken. Das kam so, ne? Und dann sind wir lange dabei geblieben und ich wollte das dann irgendwann nicht mehr, das weiß ich. Irgendwann haben wir ein Fotoshooting gemacht und dann sah das so schlimm aus, wenn man auch nicht jünger wird, und mit Make-up sieht es schlimmer aus. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich will das nicht mehr. Und es wurde auch mehr, wir wurden auch mehr, ja, wir selber auf der Bühne, ne? Also es waren nicht mehr so Kunstfiguren, es war sehr künstlich vorher.
Ja, es ist maskenhaft. Also es war ja wirklich richtig maskenhaft.
Ja, es hatte auch noch einen anderen Ursprung, dieses Make-up. Es kam nicht so ganz zufällig. Wir hatten damals einen Regisseur, der aus Korea und Japan kam und der hatte sehr große Erfahrung im No-Theater. Und das ist eine sehr maskenhafte Art der Darstellung auf der Bühne. Dann haben wir gedacht, wie übersetzen wir das? Oh, wir machen uns zu Geishas. Und dadurch wurden wir aber auf der Bühne relativ geschlechtslos. Also es war sehr androgyn. Es wurde auch immer wieder geschrieben. Das fand ich am Anfang ganz interessant, weil es in einem Streit eines Pärchens nicht mehr um die Geschlechterzuweisung ging, sondern wirklich nur noch um Themen. Und irgendwann hat uns das dann aber auch genervt, weil ich dachte, nee, die Leute nehmen gar nicht wahr, dass das ein schwules Paar ist auf der Bühne. Das wurde für uns einfach immer wichtiger, das ganz deutlich darzustellen. Und als die Schminke dann weg waren, waren das auch sofort zwei Männer. Und das fand ich eine ganz interessante Entwicklung.
Erstaunlicherweise ist das so, das Publikum hat in dem Moment, wir haben ja damals das mit ungeschminkt gemacht, das heißt, es war ein schwules Paar, was von der Hochzeit nach Hause kommt nachts. So fing es an. Das heißt, was erstmal so ausgesprochen ist, erstaunlicherweise hat das beim Publikum, ne, nicht nur bei Schwulen, bei allen Publikum viel besser funktioniert, dadurch, dass man es gleich gesagt hat, so als dieses ständige Rätseln vorher, was ist mit denen, was ist da, und es war so dann, war so halbgar. Und dann fand ich das eigentlich besser, dass man einfach so gleich rausgeht und es sagt, und dann ist es einmal gesagt und dann ist es gut und dann können die Leute auch damit leben. Dann haben die, also die Schwierigkeiten damit haben, sind ja nicht mehr so viele.
Das neue Programm fangen wir auch so an. Schwul, 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 alle schwul.
Sag mal kurz Licht an, wer gehen will, kann gehen.
Genau, also, jetzt ist Ihr Moment.
Ja, ich hatte gehört, ein Kollege von mir, der war hier bei Kay Ray vor ein paar Wochen und da muss es ja so richtig zugegangen sein. Also,
ja, der zeigt ja mittlerweile auch bedeutend große Anteile seines nackten Schniedels. Soweit sind wir noch nicht runter. Aber das ist, glaube ich, harte Kost für viele, die einfach nur einen netten Kabarettabend erwarten.
Oh, was Malediva noch über Kay Ray denken und sagen, das erfahrt ihr gleich hier exklusiv auf der Schulwelle bei Radio Dreigland.
Der Kollege war ich, der Hartmut, und hier ist die Schulwelle auf Radio Dreigland und weiter geht's mit Dieter. Dieter.
Ja.
Dieter,
ja,
bitte aufpassen, was machst du denn da?
Sorry.
Ja, ich
was hast
hier,
du denn in der Hand?
Ich habe hier diesen tollen Kalender in der Hand von Malediva. Malediva, das ist ein Zufall.
Ja, nee, das ist kein Zufall, das ist Absicht.
Ah, Mensch, das ist ja schön, das ist ja richtig formschön.
Ja, der ist praktisch, der ist handsam, der ist gute Qualität hier und vor allen Dingen ganz tolle Bilder, aber auch richtig echt schöne, richtig schöne kunstvolle Bilder von Malediva.
Was den hängst du dir jetzt auf? Den hängst du auf daheim, oder?
Ja, klar,
warum nicht? Ah, schön. Aber eigentlich für unsere Zuhörer jetzt blöd, die hätten wir ja auch einen gerne.
Oh, scheiße, stimmt. Ja gut, ja, und die Hörer gehen vor, ne? Dann verschenken wir den doch einfach.
Ja, an wen jetzt?
Also wir haben ja da hinten noch ein paar mehr. Also wir haben zwei Stück mit ganz tollen Autogrammen drauf.
Oh.
Und dann noch ein paar mehr mit ohne Autogramm. Und wer davon einen haben möchte, die ersten, die anrufen, kriegen natürlich mit Autogramm. Die sollen einfach hier im Studio jetzt anrufen unter 0761 für Freiburg und 31028, die Studio-Hotline.
Ich schreib's mal nochmal auf. Nochmal 0761, sagst du? Und dann ja. 3102 und die 8.
Genau, 31028 31028 in Freiburg. Einfach jetzt anrufen, wer einen Malediva-Kalender gewinnen möchte. Hier anrufen bei uns im Studio und Malediva gewinnen.
Ruft jetzt an.
Ruft jetzt an. Und weiter geht's nochmal mit Malediva. Heiraten Sie nie einen Arbeitskollegen.
Weiter geht's mit dem Interview mit Malediva und der Schwulenwelle und ihren Gedanken über den Kollegen Kay Ray.
Ja, der zeigt ja mittlerweile auch bedeutend große Anteile seines nackten Schniedels. Soweit sind wir noch nicht runter. Aber das ist, glaube ich, harte Kost für viele, die einfach nur einen netten Kabarettabend erwarten.
Ja, aber Kay ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass der sehr, wir kennen ihn schon ganz lange Jahre, auch in seinen Anfängen und sowas, und der ist wirklich ein Beispiel dafür, dass gerade das funktioniert, dass er einfach sich nicht zurücknimmt, so wie er ist. Und das funktioniert dann, weil die Leute lieben das, wenn die Leute sich wirklich zeigen, wem es zu viel ist zu viel, der geht dann raus, aber die anderen lieben ihn gerade dafür, dass er eben sich nicht verstellt.
Ja, also ich hatte auch gehört eben von meinem Kollegen, dass also nur wenige Leute tatsächlich gegangen sind, die allerdings mit hochrotem Kopf. Und die anderen waren hin und her gerissen zwischen Fremdschämen und begeistert.
Ich wäre auch gegangen, glaube ich. Ich wäre rausgegangen.
Nee, wir sind schon so lange auf der Bühne, deswegen finde ich, was Kay macht, genau hin.
Das ist ein Wunschtraum von uns allen. Das Skurrile finde ich, je schwuler er auf die Bühne wurde, desto heterosexueller wurde der im Alltag. Der lebt ja jetzt mit einer Frau zusammen und hat ein Kind bekommen und so. Das ist bekannt. Das weiß eh jeder. Also das fand ich eine ganz, ganz irre Entwicklung. Also
ja, vielleicht kompensiert er damit sein Bühnenprogramm.
Braucht einen Ausgleich, dieses Zeug. Braucht einen Ausgleich.
Kommen wir mal zurück zu eurem Programm. Für unsere Hörer, wie heißt das aktuelle Programm denn jetzt eigentlich?
Hallo. Pyjama Party heißt es, weil wir wollten unbedingt ein Pärchen in seinem intimsten Moment darstellen. Und dann haben wir lange überlegt und haben gesagt, so, wann ist man am ungeschminktesten, wann ist man am ehrlichsten, wann ist man am dichtesten beieinander. Das ist in dieser Blue Hour, wenn man ins Bett geht, noch nicht ganz so müde ist, aber sich alle schon auf die Nacht vorbereiten und ein Pärchen dabei zu belauschen, welche Dynamik das noch entwickelt. Das fanden wir ganz, ganz, ganz toll. Und dann haben wir im Freundeskreis auch gesammelt. Wir haben gesagt, was nervt euch am meisten? Was ist euer größter Wunsch, wenn ihr ins Bett geht und so? Und daraus ist das Programm entstanden.
Es wirkt auch sehr natürlich. Also es ist einerseits so ein bisschen Schlüssellochperspektive ohne Schlüsselloch.
Ja, weil wir diese Figuren da auf der Bühne, die wir sind, die teilen ja doch alles sehr, sehr offen. Also es ist ihnen ja nichts peinlich. Ich glaube, Schlüsselloch wäre, wenn die sich nur untereinander beharken würden, aber die Außenwelt bleibt auch draußen. Und die beiden Figuren sind sich kurioserweise immer bewusst, die sind in ihrem Schlafzimmer, aber da sitzen auch immer 600 Leute, die ihnen zugucken. Und das ist für beide kein Hindernis. Also
ja, genau das meinte ich eben. Das
ist aufrichtig.
Ja. Man ist auf der einen Seite ganz eng mit dabei als Beobachter, aber man wird ja selber auch von euch beobachtet.
Ne? Ja. Ja, das stimmt schon. Es fällt ja auch Leuten schwer. Es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht so das so an sich ranlassen wollen, die nicht unbedingt jetzt sich damit identifizieren wollen. Es gibt Leute, die wirklich Abstand nehmen und sagen, nee, so sind wir aber nicht. So. Aber es hat natürlich auch oft den Effekt, so schlimm ist bei uns noch nicht. Dann kann man es genießen so.
Ja, oder man kennt jemanden, bei dem es so schlimm ist.
Ne? Genau.
Das kommt ja auch vor. Worum es geht, haben wir schon besprochen. Wie lange arbeitet ihr an so einer Show, an der Entwicklung, bis es steht?
5 bis 10 Minuten.
Nein. Ihr denkt einfach mal an gestern Abend und sprecht das nochmal nach.
Genau. Ich weiß nicht, ob das der geneigte Hörer hören möchte. Aber es ist einfach sehr viel auch disziplinierte Arbeit, richtig im Büro. Es wird richtig ein Skript geschrieben, komplett. Und das ist ja so 2-3 Monate dauert das schon, bis das fertig ist. Vor allem auch mit der Musik, bis die dann ist. Ich bin ja auch ein musikalischer Idiot. Ich kann zwar singen, aber ich kann keinen Takt halten. Also es dauert dann immer ewig, bis ich das alles verstanden habe. Und wir sind ja keine gelernten Kräfte. Und deswegen ist es schon, also ja, 3 Monate kann man sagen, ja.
Und wie mühsam ist dein Anteil daran, Florian?
Na, ich warte mal, bis Lo mir mal Texte schickt und dann setze ich mich ran. Das geht meistens relativ schnell. Also es gibt so Ausnahmetexte, wo es dann hakt im Hirn, wo ich dann wirklich 2-3 Wochen sitze und bei anderen irgendwie kann ich am nächsten Tag schon was abliefern.
Also die Gerandtexte bereitest du ihr schon vor und Florian muss sie dann vertonen.
Ja, aber es ist eher ein grober Vorschlag auch, weil manchmal merke ich erst, wenn wir es mit Florian Musik zusammen singen, dass es noch nicht wirklich fertig ist. Hat schon wieder ein S gefehlt, ich weiß. Florians Musik zusammen singen. Also das ist ein Vorschlag, der auch veränderbar ist und es ist eigentlich eine sehr enge Zusammenarbeit. Weil Florian ist auch sehr flexibel, also wenn er mit was kommt, was uns jetzt nicht 100% in den Kram passt, dann braucht er meistens auch nur 30 Sekunden am Flügel und stellt uns was anderes vor. Also der hat auch Optionen im Kopf. Das macht die Arbeit so wahnsinnig schön mit ihm. Es ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit.
War das von Anfang an schon so oder hat sich das im Laufe der Jahre so entwickelt, dass ihr euch so gut aufeinander eingeschossen habt?
Na, es geht schon von Programm zu Programm schneller. Also ich kenne seine Art zu schreiben, er weiß, was er ungefähr erwarten kann, was da an Musik kommen wird. Es kommen auch schon öfter mal vorher Vorschläge, das soll in die Richtung Reggae gehen oder Ballade oder meistens erklärt sich es aus dem Text ja auch, ob es eher Abtempo oder was Ruhiges wird oder so. Aber man wird schon, ja, professioneller möchte ich jetzt nicht sagen.
Routinierter
irgendwie ja. Mit der Zeit, klar.
Und wir sind ja auch ehrlicher miteinander, also das waren wir eigentlich immer, aber man ist natürlich, hat nicht mehr so das Problem, dass man sagt, nee, das geht überhaupt nicht, das wird nichts werden. Und dann stehen auch alle da und sagen, nee, es funktioniert nicht. Und das ist natürlich, da müssen wir nicht auf irgendwelche Empfindlichkeiten der anderen, nehmen wir eigentlich keine Rücksicht mehr. Man sagt das, weil man ein gutes Produkt hinterher haben will und dann zählt das mehr als jetzt irgendwelche, also das sind keine Eitelkeiten mehr, glaube ich.
Der Erfolg gibt euch ja recht.
Ja, wenn man so sagen möchte.
Das ist verständlich. Seit Jahren und volles Haus heute wieder, also gibt's doch nichts zu meckern, ne?
Wir können uns nicht beklagen.
Sehr schön, ja. Der Florian, Komponist, das haben wir jetzt ja schon gehört. Aber auf der Bühne kommt dir ja noch eine weitere Rolle zu.
Ach,
Ja. Du wirst ein bisschen angeschwärmt von den beiden.
Richtig?
Wenn du es sagst.
Ja, also zumindest mal sieht das von der Zuschauerseite aus so aus.
Es ist gar nicht so gemeint. Also
ich weiß. Nein, also du schwärmst am meisten.
Nee, wir übertragen die Wünsche des Publikums quasi so. Weil bei uns, wir kennen uns schon so lange. Also Florian, du bist wirklich ein lieber Junge. Aber das ist nicht mehr. Aber ich merke, dass das Publikum ja sehr auf Florian fliegt, möchte ich fast sagen.
Das möchte ich auch sagen.
Männer wie Frauen, egal welcher sexuellen Orientierung. Und das soll, aber das ist dann deine Arbeit, wie du damit hinterher umgehst. Aber es ist natürlich, hat er schon die Funktion. Ich erlebe das auch, wenn wir zu sehr aufeinander rumhacken, dann könnte sich bei Florian ein bisschen ausruhen, weil das ist der guckt auch nur zu.
Ja, so. Und feigst sich einem Hintergrund.
Genau, also irgendwie kann man da mal hingucken, wie reagiert der denn eigentlich? Und er macht das.
Darf man jetzt lachen?
Ah, er lacht auch.
Er, okay, dann.
Ja auch, er macht das ja, ist ja auch schauspielerisch einfach mittlerweile so, dass er auch über Sachen lacht, so spontan, die er schon tausendmal gehört hat. Und das vom
ja, genau. Total natürlich.
Sehr überzeugend.
Cool. Ich meine mich ja zu erinnern, dass ihr zwei privat ja auch ein Paar seid. So, wenn die Information noch stimmt.
Das wüsste ich. Ja, das ist leider richtig, ja.
Und ihr habt das vorhin im Programm auch schon angedeutet. Ich hatte die Frage schon vorher notiert. Wie viel Privates findet Eingang ins Bühnenprogramm?
Ich glaube, die Art, sich zu streiten, die Art, einen Streit zu halten, auch wieder Worte zu geben, nie aufzugeben, wirklich um den Sieg zu kämpfen in so einer Krise, das ist schon sehr wir. Also wir sind mittlerweile privat vielleicht ein bisschen zielorientierter und sagen so, es muss am Schluss eine gemeinsame Einigung rauskommen, aber auf der Bühne kämpfen wir bis aufs Blut. Aber so die Leidenschaftlichkeit, die da gezeigt wird, die ist schon sehr wir. Wir sind beide sehr laut, wir reden beide sehr viel und sehr gern und es wird alles ausgesprochen und alles diskutiert. Insofern ist es schon ein getreues Abbild, aber ich glaube, die Anzahl der Geschichten, die uns auf der Bühne passiert oder die, von denen wir berichten, die ist auch oft aus dem Freundeskreis geschöpft. Das ging auch gar nicht anders. Also wir arbeiten so viel, wir erleben gar nicht mehr so viel. Also unsere Freunde sind auch sich dessen bewusst, dass sie im Programm vorkommen, sind aber auch sehr dankbar. Also die Namen werden geändert.
Also Peter und Sabine heißen nicht Peter und
Sabine. Sie heißen definitiv nicht Peter und Sabine.
Nein, die heißen...
Genau. Aber die begleiten uns jetzt seit fast 10 Jahren und kommen auch immer wieder vor. Also wir leihen schon vieles, aber wir finden das auch wichtig, weil es eben so eine Beziehung hat ganz, ganz viele Aspekte und wir wollen die möglichst alle auf der Bühne abbilden, damit sich so viele Leute wie möglich darin auch wiederfinden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Oh, was die Freunde dazu sagen, wenn sie ihr Leben von Malediven auf die Bühne gebracht bekommen und vor allem, was die Eltern von den Malediven dazu sagen, das erfahrt ihr gleich im exklusiven Interview hier bei der Schwulenwelle bei RDL.
Und hier sind wir wieder bei der Schwulenwelle. Und Dieter, sind fast alle Länder weg, aber ja, einer ist noch da, nämlich der deine, ne?
Ja, einen habe ich noch in der Hand.
Ja, ich würde sagen, den verlosen wir jetzt auch noch, oder?
Also gut.
Ich sag nochmal die Nummer 0761 31028.
Ja, ich gebe ihn her. Ich gebe ihn gerne her. Was tut man nicht alles, ne?
Ja, für unsere Hörer tun wir alles.
Also 31028 hier in Freiburg anrufen und den letzten Kalender abgreifen. Machen wir weiter?
So, ja.
Oder?
Würde ich schon sagen. Ja, es sind noch Kalender da.
Nein, aber man kann schon irgendwie fast das Meer sehen, würde ich jetzt sagen. Denn das meinen zumindest mal Malediven.
Dieter, gib den Kalender her. Gib ihn her. Letzte ist nur leider weg. Es sind alle verlost. Dieter, ja. Gib ihn her.
Okay.
Also nicht mehr anrufen, es sind alle 10 Kalender weg.
Weg. Einfach nur weg.
Auch deiner, Dieter.
Ja. Also gut, ihr werdet euren Spaß damit haben. Ich weiß es, ich habe ihn mir ja schon angeschaut.
Nächstes Jahr gibt es einen neuen.
Richtig, aber ob es den bei uns zu gewinnen gibt, das ist natürlich dann wieder die andere Frage.
Nächstes Jahr gibt er nicht her.
Nee, nächstes Jahr nicht mehr. Aber dafür gebe ich euch hier noch was, und zwar den dritten Teil des wunderbaren Malediva-Interviews. Viel Spaß damit.
Im letzten Teil des exklusiven Interviews mit Malediva hier bei der Schwulenwelle geht es jetzt um die Freunde und Familie, die auch immer wieder Thema auf der Bühne sind. Was sagen Sie dazu?
Die begleiten uns jetzt seit fast 10 Jahren und kommen auch immer wieder vor. Also wir leihen schon vieles, aber wir finden das auch wichtig, weil es eben so eine Beziehung hat ganz, ganz viele Aspekte und wir wollen die möglichst alle auf der Bühne abbilden, damit sich so viele Leute wie möglich darin auch wiederfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn Peter und Sabine euer Programm ansehen, dürfen sie das? Oder und was habt ihr für ein Gefühl dabei, wenn die zwei da unten sitzen, deren Story ihr gerade darbietet?
Wir können es ihnen leider nicht verbieten, es darf ja jeder kommen. Aber hey, nein, die freuen sich immer. Also es sind alle Leute, die sich wiedererkennen oder, ah, das habt ihr ja bei uns geklaut, finden das ganz toll.
Das ist doch schön. Dann ist es also, so, das ja. Ist, sind ja auch nicht wirklich ganz üble Dinge. Es sind ja auch keine bösartigen Sachen. Ne? Die Eltern sind ja auch immer wieder Thema.
Das stimmt.
Und wie viel davon ist wahr, respektive was sagen die Eltern dazu, dass sie immer wieder Thema sind?
Peter? Erstaunlicherweise ist es so, dass bei Eltern und auch bei den ganz privaten Sachen, früher als wir die Maske hatten, waren die Geschichten, kann man ja dann nochmal auf der CD nachhören, viel privater, also sie waren viel näher dran. Und so mehr wir uns von der Maske entfernt haben, umso weniger waren die Geschichten von uns. Wir haben die zwar gespielt, aber es waren nicht unsere Geschichten und sowas, auch mit den Eltern. Wir haben dann Elternsachen erfunden, weil Mutter ist immer ein dankbares Thema. Also für meine Mutter ist das schwer, weil die muss immer erklären, dass sie so nicht ist. Die Leute sagen dann immer, sie sind ja gar nicht so schlimm zu ihr nach der Premiere und das hasst sie dann. Also sie versteht es schon, aber sie hasst es auch auf gewisse Weise, dass sie da immer vorkommt und die Leute denken, sie wäre so.
Lo?
Bei dir genauso?
Meine Mutter versteht es einfach nicht.
Also versteht euer Programm nicht oder
richtig.
Versteht nicht,
dass sie Teil Nein, die versteht das Programm nicht. Es ist eine Tatsache, aber es ist auch eine Gnade, glaube ich, für sie. Sie sitzt immer drin und freut sich über ein schönes Liedchen. So, aber was an Müttern in diesem Programm vorkommt, und das waren ja teilweise Hyänen, das nimmt sie so hin, sagt sie, ach, das war ja ulkig. Ne? Also was es für Leute gibt und so. Sie fühlt sich nie direkt angesprochen.
Den Schuh zieht sie sich gar nicht
an. Also auf gar keinen Fall. Sie weiß gar nicht, wovon die Leute reden, wenn sie sagen, ah, ist aber harter Tobak für sie. Meine Mutter sagt, wo, Entschuldigung.
Sehr gesund eigentlich, wenn man das kann.
Ja, das ist eigentlich die beste Art, damit umzugehen. Genau. Ja. Kommt man nicht in Erklärungsnot. Genau. Ihr seid auf Tournee im Moment oder ist das jetzt hier ein spontanes Gastspiel?
Nee, wir sind wirklich richtig lange auf Tournee. Wir sind ja schon ein paar Tage unterwegs und fahren jetzt auch noch nach Nürnberg und nach München und bleiben ja nur auch noch ein paar Tage hier. Aber im Endeffekt geht diese Tournee auch fast bis in den Juni so weiter. Also wir sind natürlich immer mal zu Hause in Berlin, was wir auch alle schätzen und lieben. Aber so das Frühjahr bis in den frühen Sommer rein ist eigentlich unsere Tourneezeit. Und dann haben wir, Gott sei Dank, so ab Mitte Juni ist bei uns Schluss. Und dann haben wir bis Ende August frei. Da schreiben wir andere Sachen oder schreiben auch am neuen Programm. Das neue Programm heißt Barhocker. Das kommt Ende August in Berlin zu einer Uraufführung. Yay! Das wird ganz toll.
Ich freue mich immer über ein neues Programm.
Ja, ich mich auch. Und dann geht's wieder los. Aber wir haben schon wahnsinnig viel freie Zeit und wir haben lange Sommer und wir nehmen uns aber auch immer wieder Auszeiten, wo wir verreisen.
Geht ihr dann zusammen in Urlaub? Auch wenn ihr das ganze Jahr zusammen arbeitet und lebt?
Seit neuestem nicht immer.
Ich kann das Rezept nur weitergeben. Das ist mal ganz gut. Man braucht nur immer ein bisschen Abstand. Ja.
Genau.
Damit man sich wieder auf sich freuen kann.
Genau. Also ich fahre zum Beispiel in diesem Jahr, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich fahre 14 Tage ganz allein nach Lanzarote in eine wunderschöne kleine Villa mit Meerblick und darf alles tun, was ich zu Hause nie tun darf. Lang ausschlafen, nie zu Fuß gehen, keine Wanderung, nichts angucken, Scheißdreck fressen, noch schlimmere Sachen trinken und sonst nur mit dem Finger auf den DVD-Player und nie davon runter, bis er entzündet ist.
Und die getragenen Klamotten in der ganzen Bude verteilen.
Selbstverständlich. Es wird auch nichts gewaschen, es wird einfach in eine Ecke geschichtet, da ist dann Staub drauf, das packe ich dann in den Koffer und fliegst wieder nach Hause.
Und da sitzt dann schon jemand und wartet, endlich wieder was waschen zu dürfen.
Nee, ich bin viel länger weg.
Okay, da musst du dann doch selber ran. Ja. Und wohin geht's bei dir?
Das verrate ich nicht.
Ach, sonst kommt dann noch nach, womöglich. Ne? Okay, schön. Habt ihr denn ein Lieblingsstück aus eurem aktuellen Programm?
Ja, ich habe eins. Und zwar, ich will zurück in die 70er Jahre. Weil das ist ein Song, den ich eigentlich, obwohl Tetta natürlich zweite Stimme im Hintergrund singt, eigentlich nur für mich geschrieben habe. Also es ist mir eingefallen, dass das immer ein Ding von mir war, als ich uralte Dias zu Hause sortiert habe und versucht habe, die auf JPEGs zu übertragen. Da dachte ich so, boah, das war eigentlich so eine wunderschöne Zeit. Ich hatte eben eine ganz, ganz tolle Kindheit. Und alles das, was ich erzähle, ist auch wirklich aus meinem Leben. Das ist ganz, ganz selten in einem Lied so, weil ich immer versuche, für andere mitzuschreiben, für andere mitzudenken und so. Und da habe ich ganz egoistisch gesagt, nee, ich schreibe jetzt dieses Lied nur für mich, nur aus meinen Erinnerungen, nur aus meinem Gefühl raus. Und das singe ich auch bis heute am allerliebsten.
Das ist sozusagen dein Herzblut mit eingeflossen.
Ist es, ja.
Mein Lieblingsstück in dem Programm, Florian, sei mir nicht böse, es ist ein Cover, das ist Münchner Freiheit. Und, das kann ich dazu sagen, Florian ist ja Münchner Freiheit-Fan, schon ganz, ganz lange. Und ich habe immer geschimpft, wenn es im Auto, auf Tour, im Tourbus, wenn es eingelegt wurde. Und dann kam die Idee, das zu machen. Und ich war total dagegen. Und jetzt ist es mein Lieblingslied.
Ist es eigentlich textmäßig identisch? Also es ist wirklich original. Ich hatte es nicht mehr so drauf.
Das Original, man erkennt halt die Strophen sehr wenig, weil wir den Rhythmus vom Vierviertel zum Walzer geändert haben. Und auch die Melodieführung irgendwie, ich glaube, ihr singt, wenn ich mich recht erinnere, die Zweitstimme und nicht die Erststimme des Originallieds. Aber ich bin ja auch nicht böse, weil ich hatte jetzt genau dieselbe Antwort gegeben, obwohl es nicht von mir ist. Aber ich war, also mittlerweile, es hat ein bisschen nachgelassen, man wird ja älter, jetzt höre ich Andrea Berg. Aber Münchner Freiheit war jahrelang so richtig wichtig für mich irgendwie, dass ich total froh war, dass wir das mal ins Programm nehmen konnten, ja.
Also ich kann mich auch noch erinnern an die Zeit, wo die Münchner Freiheit ganz groß war. Da es waren echt hübsche Jungs auch dabei.
Ja, ja, und man sieht ja im Nachhinein, dass es da doch sehr gute Sachen waren.
Also weil ja, die haben ja auch mal noch eine Platte auf Englisch gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob die
so. Ja, das war also auf schlechtem Englisch, ja, ja. Das stimmt.
Das ist so ein deutsches Englisch, was man gut mitsingen konnte. Genau. Die Greatest Hits auf Englisch, ja. Ich erinnere mich, gibt's die eigentlich noch?
Die gibt's noch, allerdings hat sich der fantastische Sänger jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren oder so in dem Dreh irgendwie getrennt von ihnen und macht jetzt solo was und sie haben sich einen neuen Sänger geholt. Was aber nicht mehr so funktioniert, weil ich finde, es war die Stimme, die das ganze Konzert so bestimmt hat. Genau, ja.
Das ist auch traurig, das habe ich immer noch nicht verwunden.
Wir können es nicht ändern. Wir sind jetzt hier, ja, ich würde sagen, in einem relativ kleinen Haus. Ihr habt ja auch schon in größeren Häusern gespielt. Ja. Dabei haben sie schon alles reingepresst, was ging. Also hier, also da war ja wirklich kein Blatt. Ich wusste gar nicht, wo ich mein Konzeptblatt hin tun soll. Das passt nirgendwo mehr dazwischen.
Ich würde hier im Glas.
Ja, aber wahrlich. Wo spielt ihr lieber? Großes Haus, kleines Haus?
Großes Haus. Wirklich, wirklich. Ich weiß, dass es dem Publikum teilweise anders geht, weil es ist natürlich dann die unmittelbare Nähe zur Bühne nicht mehr gegeben. Ich kann es auch nachvollziehen. Aber für mich ist es einfach ein viel beglückenderes Erlebnis, wenn ich raus komme und man spürt diese Kraft, diese Power von 600, 700 Leuten, das ist schon ein richtiger Rausch. Und wir arbeiten darauf hin, dass das überall mal so wird und basteln auch gerade hier in Freiburg dran und gucken uns morgen ein anderes Theater an. Veranstalter wird natürlich das Vorderhaus bleiben, aber wir gehen mit denen wahrscheinlich in einen anderen Saal, weil es hat für uns eine Wucht, die ganz, ganz toll für uns funktioniert. Und wir haben dann auch rumgefragt, haben gesagt, ist das ein ganz anderes Erleben? Ist das dann nicht mehr Malediva? Und da haben alle gesagt, Quatsch, das ist genau dasselbe. Und es bietet uns aber tolle Möglichkeiten für viel mehr Lichtdesign, für Ton, für Bühnenaufbauten und so einfach vielleicht auch mal mit mehr Leuten Musik zu machen. Wir haben das in Berlin schon mal ausprobiert, jetzt zum Weihnachtsprogramm, da hatten wir weitere Musiker auf der Bühne und das war ganz, ganz, ganz toll.
Ist einfach halt eine Nummer größer dann. Mhm. Ne? Ja. Ja, ich kann es nachvollziehen, dass man denkt als Zuschauer, wenn man da jetzt in so einem kleinen Kreis sitzt, in Anführungszeichen, ist es alles irgendwie viel näher dran.
Ja, klar.
Aber wie du es beschreibst, dass es einfach überwältigender ist, je größer ein Stadion zu füllen oder sowas, das ist natürlich dann ein ganz, ganz anderes Kaliber. Ja? Kann ich nachvollziehen. Zum Thema Auftritt, wo würdet ihr denn mal lieber auftreten? Im Vatikan oder in Las Vegas?
In Las Vegas, keine Frage, was soll ich im Vatikan?
Aber es hätte bestimmt auch sein Reiz.
Ich will dazu nichts sagen, aber ich möchte da gar nicht hin.
Also, die haben
doch ihre eigene Vorstellung immer mit ihren schönen.
Sie haben ihre eigenen Kabarettisten.
Genau.
Dann ist die Chance auf schwulen Sex nach der Vorstellung wahrscheinlich größer.
Als in Las Vegas, ja, das mag wohl sein.
Ah, Las Vegas könnte vielleicht auch noch hinkommen, aber im Vatikan kommen sie nicht ran, denke ich auch. Ja. Bei dir genauso?
Ja.
Las Vegas. Gekauft, okay. Euer schrägstes Publikum, was fällt euch dazu ein?
Oh, ich glaube, unser schrägstes Publikum war mal unser seltsamstes Publikum. Wir hatten, und das sind gleich 2 Events, wir waren mal auf dem Sommerfest des Bundespräsidenten, damals noch in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Und da waren Hannelore und ihr Mann da, vielen Dank, Kohl. Und wir hatten 2000 Leute vor so einer riesigen aufgebauten Kurmuschel und wir gingen nach einer Musical-Aufführung auf die Bühne und fingen an zu singen mit unserem weiß geschminkten Gesichtern und unserem schwulen Getue und dann sind die ersten Reihen so verbröselt und ich dachte so, ach, das ist ja witzig, na, vielleicht ist es auch so eine Zeitenwende, die müssen jetzt Currywurst holen oder so und dann kam die 3. und 4. und 5. Reihe und auf einmal sahen wir, wie sich diese 2000 Leute so nach hinten wegschummelten.
Ein Freund von uns hat damals schon mit der Videokamera das alles aufgenommen und er stand relativ weit hinten und da konnte man sehen, die sind alle, also wir haben nur eine Viertelstunde gespielt, aber wir haben es in der Viertelstunde geschafft, dieses ganze Publikum wegzuspielen. Die waren einfach alle nicht mehr da und das Schönste war, dass Hannelore und Helmut Kohl am längsten ausgehalten haben und am Schluss sieht man das aber auch, weil er das aufgenommen hat und der relativ dicht dran war, als sie aufstehen, als Helmut Kohl aufgestanden ist, da war auch erstmal schwarz vor der Kamera.
Der große weil schwarze Mann.
Genau, also, weil das Licht davor war und dann war der auch weg und dann war eigentlich fast gar keiner mehr da.
Es hat ja schon was Parodistisches, oder?
Ja, da fängt man, also das hat dann schon sowas, ich meine, sowas ist Gott sei Dank nicht oft passiert, aber das hat schon was, da wird man fatalistisch, also es ist eigentlich eher lustig, es ist dann eher, man kommt dann in dieses, dass man denkt, das ist eigentlich ein Erlebnis, das musst du jetzt mal
genießen. Also wenn das jetzt ein normales Publikum in einem normalen Haus gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen, aber so hat es ja schon was Humoristisches.
Das
ja.
hatten wir auch schon, und zwar hatten wir ein Programm, das hieß Heimatmelodie. Mhm. Das haben ganz, ganz viele Leute, die unvorbereitet in unser Konzert reingegangen sind, haben das eigentlich als Heimatmelodie-Abend auch erleben
die wollen. Die wilde
wollten Volksmusik und haben das auch erwartet. Auf einmal kamen wir und ich weiß noch, wir waren mal im Rheinischen Landestheater in Neuss mit Heimatmelodie und das war ein Abo-Abend. Das heißt, da waren gar keine Fans von uns, sondern irgendwelche grauen Kohlköpfchen, die da drin sitzen, weil sie immer irgendwo sitzen. Ne? Und da haben wir auch wirklich die Halle leer gespielt. Das waren 650 ausverkaufte Sätze und davon waren, glaube ich, noch 120 da.
Und eine Frau hat am Schluss noch gesagt, sie würde sich jetzt nach der Heimatmelodie hätte sie was ganz anderes erwartet, sie würde sich jetzt beschmutzt fühlen.
Schön, ja. Das war ein schönes Kompliment, oder?
Ja, ja genau, genau. Ja. Ich meine, ich fühle mich auch beschmutzt, wenn ich die volkstümliche Hitparade sehe. So ist ja nicht. Ja.
Aber wir haben auch schon Zettel reingereicht bekommen von empörten Damen, die an der Garderobe irgendwie den ganzen DIN-A4-Zettel vollschrieben. Und da stand dann Leute so, Jesus ist für euch nicht am Kreuz gestorben, damit ihr solche Sachen sagt und so. Und sie schämt sich für uns, aber sie ist ja Christin, deshalb verzeiht sie. Aber der Tag des jüngsten Gerichts ist auch für uns nah. Und ich dachte so, gut, dass wir das jetzt schwarz auf weiß haben. Aber das sind eigentlich ganz, ganz tolle Sachen. Also wir hegen und pflegen solche Erinnerungen, wir heben das auch alles auf. Das macht einen doch sehr, sehr glücklich, das Richtige zu tun.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Vielen Dank für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Ja.
Ein herzliches Dankeschön an Malediva für dieses wirklich auch herzliche Interview von Ihnen über uns für euch.
Und hier sind wir wieder live auf Radio Dreieckland 102,3 Megaherzchen. Die Schwule Welle am Donnerstagabend mit dem Dieter und
dem Hartmut.
Und Malediva haben wir jetzt glücklich hinter uns gelassen. Wir haben es geschafft. Wir haben uns hier zwar die Bäuche gehalten vor Lachen, aber ja, es geht nicht anders. Wir müssen leider weiter im Programm. Und zwar geht jetzt der Weg nach Berlin, um genau zu sein, zur Berlinale. Die war zwar schon vor ein paar Tagen, aber nichtsdestotrotz haben wir dort unseren Mann vor Ort gehabt, nämlich Hagen, wie schon die letzten Jahre immer. Und Götz hat mit ihm ein Telefoninterview geführt. Und vielleicht kann uns der Hartmut dann auch noch ein paar kleine Anekdötchen vom den Abend erzählen, denn er war auch dort, allerdings so ein bisschen inkognito.
Ja, aber war sehr spannend.
Gut, dann hören wir doch einfach mal, was unser offizieller Korrespondent aus Berlin, Hagen Gottschalk, zu erzählen hat.
Die 63. Internationalen Filmfestspiele gingen am 16. Februar mit der Verleihung der goldenen und silbernen Bären zu Ende. Für uns war wieder Hagen Gottschalk live dabei in Berlin, seit vielen Jahren unser Mann auf der Berlinale. Hagen, für alle, die es noch nicht wissen sollten, was ist die Berlinale eigentlich?
Ja, also die Berlinale ist eines der größten internationalen Filmfestivals der Welt. Hier trifft sich jedes Jahr im Februar 10 Tage lang die internationale Filmbranche mit nahezu 20.000 akkreditierten Fachbesuchern aus über 100 Ländern, die sich zusammen mit dem Berliner Publikum die über 1.000 Vorführungen der dieses Jahr 404 Filme der diesjährigen Berlinale gemeinsam anschauen. Unter all diesen Filmen und Vorstellungen gab es auch dieses Jahr wieder einige Filme mit schwulem oder lesbischem Bezug. 13 Dokumentationen, 17 Spielfilme und 9 Kurzfilme mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen und damit insgesamt etwas weniger Filme als letztes Jahr, waren ins offizielle Programm der Berlinale eingeladen und hatten damit die Möglichkeit, den Teddy zu gewinnen, den Queer Film Award auf der Berlinale.
Gut, dann kommen wir doch jetzt gleich mal zu den Filmen. Kann man sich eigentlich auf der Berlinale einen guten Überblick über den schwulen und lesbischen Film verschaffen?
Also auch wenn die Berlinale seit Jahren das einzige große Filmfestival ist, das dem schwulen und lesbischen Film ein regelmäßiges Forum bietet, so ist sie doch kein schwul-lesbisches Filmfestival und bietet daher auch keinen repräsentativen Querschnitt der besten schwulen und lesbischen Filme des vergangenen Jahres. Das ist doch gar nicht ihr Auftrag. Ich denke, wer sich speziell für schwule oder lesbische Filme interessiert, wird auf einem schwul-lesbischen Filmfestival sicherlich eine repräsentativere Auswahl an Filmen finden. Queere Filme gab es aber auch dieses Jahr wieder in fast allen Sektionen des Festivals, vom Wettbewerb über das Forum des jungen Films bis hin zu der Reihe deutscher Filme. Aber traditionell hat der queere Film sein Forum in der Sektion Panorama, was vor allem dem langjährigen Leiter des Panoramas, Manfred Salzgeber, sowie seinem Nachfolger Wieland Speck zu verdanken ist. Dieses Jahr war auf der Berlinale allerdings insgesamt kein so starkes Jahr für den queeren Film. Es scheint eine gewisse Normalität eingekehrt zu sein, zumindest bei den westeuropäischen und nordamerikanischen Filmemachern, was leider auch zu einer verstärkten Mittelmäßigkeit führt. Daher ist es auch wenig überraschend, dass viele interessante Produktionen dieses Jahr aus Asien, Afrika oder Osteuropa kamen. Dort beginnt gerade eine Entwicklung, die wir hier in den letzten 30, 40 Jahren erlebt haben, und entsprechend erinnern viele Filme inhaltlich an amerikanische oder westeuropäische Produktionen aus den letzten 20 Jahren. Formal und ästhetisch haben diese Filme aber einen ganz anderen Erzählstil als den wir gewöhnt sind. Was ich dieses Jahr auffällig fand, war die Darstellung von Sexualität in den Filmen. In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich Sexualität im Kino zunehmend emanzipiert und wurde aus der Schmuddelecke geholt und zu einem selbstverständlichen Teil filmischer Handlung. In diesem Jahr habe ich hier einen bemerkenswerten Rückschritt gesehen. Sexualität war in den meisten Filmen etwas Mechanisches, Brutales, moralisch Verwerfliches oder einfach abstoßend dargestellt. Ich habe dieses Jahr kaum einen Film gesehen, in dem Sexualität mit Lust, Freude und Begeisterung geschildert wurde. Und das nicht nur in den schwulen Filmen. Also ich befürchte, wir müssen hier sehr aufpassen, dass wir die spärlichen Errungenschaften der sexuellen Revolution nicht wieder aufgeben und erneut in eine prüde und puritanische Sexualmoral zurückfallen, und das nicht nur im Film, sondern vor allem auch in unserer Gesellschaft.
Ja, da bin ich aber gespannt nachher, was bei den Filmen so rausgekommen ist, aber lass uns doch gleich mal zu den Teddy Awards übergehen. Wie lange gibt es eigentlich den Teddy schon, und du weißt, glaube ich, auch, wie er entstanden ist.
Also der Teddy Award, den gibt es jetzt seit 27 Jahren. Damals trafen sich während der Berlinale schwule Filmemacher, Veranstalter von schwulen Filmfestivals und interessierte Besucher im Buchladen Prinz Eisenherz, um über die Filme zu diskutieren und sich Filme anzusehen, die es damals nicht ins offizielle Programm der Berlinale geschafft haben. Bei diesem Treffen, zu dem Manfred Salzgeber, der damalige Leiter des Panoramas, eingeladen hatte, wurde vor 27 Jahren der Teddy aus der Taufe gehoben. Paul aus Rotterdam und Michael aus San Francisco hatten an jedem Nachmittag je einen Berliner Stoffbären als Mitbringsel gekauft. Diese beiden Teddybären waren es, die 1987 als Preise an Pedro Almodovar für das Gesetz der Begierde und an Gus Van Sant für die Kurzfilme Five Ways to Kill Yourself und My New Friend geschickt wurden. Seinerzeit noch ganz ohne Jury, denn das waren damals die einzigen Filme mit schwuler Thematik, die im offiziellen Programm der Berlinale liefen. Und es ist Manfred Salzgeber zu verdanken, dass seinerzeit überhaupt schwule Filme auf einem A-Festival gezeigt wurden. Aus diesem informationellen Treffen auf der Berlinale wurde dann die International Association of Gay and Lesbian Film Festivals, ein Zusammenschluss von Filmfestivals, die in den darauffolgenden Jahren den Teddy verliehen. 1998 hat Wieland Speck, der Nachfolger von Manfred Salzgeber als Leiter des Panoramas, dann den Teddy e.V. gegründet, und seitdem wird die Jury von ihm ausgewählt und berufen. In den vergangenen Jahren wurde diese Verleihung des Teddys zu einem immer größeren Event. Was damals vor 27 Jahren noch im Hinterzimmer des Prinz Eisenherz Buchladens begann, zwischenzeitlich im Schwutz in der Disco Metropol in der Kongresshalle stattfand, wurde in den letzten Jahren zu einem immer gigantischeren Event. Dieses Jahr fand die Preisverleihung in der Station Berlin statt, einem ehemaligen Postverteilzentrum mit Showacts wie Lying, Imani und Rufus Wainwright. Jochen Schropp, dem einen oder anderen eventuell als Moderator der Fernsehshow X-Faktor bekannt, hat dieses Jahr erneut die Moderation übernommen. Arte hat die Preisverleihung auch wieder aufgezeichnet und bereits am Samstagabend danach ausgestrahlt. Die Aufzeichnung kann man sich im Internet in der Mediathek von Arte aber noch anschauen.
Hallo, wir sind Malediva.
Ich bin Teta Müller.
Ich bin Loma Linke. Ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland. Ihr könnt stolz darauf sein, den richtigen Sender eingeschaltet zu haben.
Jawohl.
Ja, und der Teddy ist ja der queere Filmpreis auf der Berlinale. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, welche Bedeutung der Teddy im Rahmen der Berlinale hat.
Also neben den offiziellen Preisen, den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch ca. 20 weitere Preise auf der Berlinale. Das reicht vom Friedensfilmpreis bis zum Preis der Gilde Deutscher Filmkunsttheater. Und einer dieser sogenannten Nebenpreise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen. Mir ist es aber ganz wichtig, immer dem Eindruck vorzubeugen, der Teddy sei der Preis für den besten schwulen oder lesbischen Film des vergangenen Jahres, ein schwul-lesbischer Oscar sozusagen. Dazu ist klarzustellen, dass nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, mit dem Teddy ausgezeichnet werden dürfen. Und das ist, alleine schon aufgrund der Regularien der Berlinale, nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der schwulen und lesbischen Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden. Diese wird man sicherlich eher auf einem schwul-lesbischen Filmfestival finden als auf der Berlinale. Der Teddy wird in drei Kategorien verliehen: für den besten Kurzfilm, die beste Dokumentation und den besten Spielfilm. Außerdem gibt es noch einen Leserpreis der Siegessäule, dem schwul-lesbischen Stadtmagazin Berlins, sozusagen der Publikumspreis des Teddys.
Dann sind wir natürlich jetzt ganz gespannt, wer in diesem Jahr einen Teddy bekommen hat. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Teddy für den besten Kurzfilm an.
Ja, der Teddy für den besten Kurzfilm ging dieses Jahr an den schwedischen Film Ta av mig, zu Englisch Undress Me oder zu Deutsch Ziemlich aus, von Viktor Lindgren. Ta av mig beginnt mit der ältesten Geschichte der Welt, Boy Meets Girl. Doch schon bald zeigt sich, dass das so nicht ganz stimmt. Du bist die Erste, die größer ist und eine tiefere Stimme hat als ich, stellt der junge Mann auf dem Weg nach Hause fest. Daraufhin antwortet sie: Ich habe mich vor 3 Jahren operieren lassen. Von da an entwickelt sich ein seltsames Spiel aus Faszination und Voyeurismus, welches den Körper leider sehr zum Objekt macht und trotz viel nackter Haut wenig erotische Spannung aufkommen lässt. Die Jury vergibt trotzdem den Teddy für den besten Kurzfilm an Ta av mig für die Darstellung einer starken Frau, die den Traditionen von Sexismus mit Stolz und Würde begegnet, und für das pointierte und ehrliche Spiel seiner Hauptdarstellerin.
Der Teddy für die beste Dokumentation ging in diesem Jahr an...
Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an Bambi von Sebastian Lifschitz. Sebastian Lifschitz ist schon ein alter Bekannter der Berlinale. Bereits 2004 erhielt er für seinen Spielfilm Wildside den Teddy Award und war 2010 mit dem Roadmovie Plein Sud erneut zu Gast auf der Berlinale. Sein diesjähriger Festivalbeitrag Bambi ist eine Dokumentation über das Leben von Marie-Pierre, die 1936 noch als Jean-Pierre geboren wurde und die unter dem Künstlernamen Bambi in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Cabarets in Paris auftrat. Bambi ist heute 77 Jahre alt und erzählt ihre Geschichte. Beginnend mit ihrer Großfamilie in dem kleinen algerischen Dorf ihrer Kindheit, über ihre befreiende Wandlung und dem glamourösen Leben als transsexuelle Frau in Paris, bis hin zu der überraschenden Begegnung mit der Liebe ihres Lebens. In Form eines wunderschönen filmischen Frauenporträts zeichnet Regisseur Sebastian Lifschitz die von ständiger Veränderung geprägte Reise seiner Protagonistin nach und erobert dabei unsere Herzen im Sturm. Das kostbare Archivmaterial aus der Zeit vor der Emanzipationsbewegung zeigt dem Publikum eindrucksvoll, dass Bambi eine Inspiration für alle Generationen ist. Das schreibt die Jury in ihrer Begründung für den Dokumentarfilm Teddy.
Und damit sind wir schon bei Teddy Nummer 3, der Teddy für den besten Spielfilm.
Ja, der Teddy für den besten Spielfilm ging dieses Jahr in den polnischen Film The Imi im Namen von Magolska Stumowska. Der Film erzählt die Geschichte eines katholischen Priesters, der sich in einen jungen Mann verliebt. So weit, so gut, aber dann beginnt der Film eine 2-stündige Leidensgeschichte voll von Selbstkasteiung und Verzweiflung der Hauptfiguren zu erzählen. Ein junger Schwuler bringt sich natürlich auch noch um und überhaupt ist alles voll von Entbehrung, Schuld und Kirche. Mein Gott, die Christen wieder mit ihrer Fixierung auf Leiden und Schuld und Entbehrung und Verzweiflung. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, wie eine so lebensfeindliche Religion weltweit so viele Anhänger finden kann. Mir gehen die Christen und hier natürlich vor allem die Katholiken mit ihrem ständigen Jammern und Wehklagen über ihr Leid und ihre Entbehrung auf den Wecker. Wer sich einen gefolterten und blutenden nackten Mann an die Wand hängt und anbetet, sollte sich nicht wundern, wenn er nachher ein etwas gestörtes Verhältnis zu seiner Sexualität entwickelt. Diese Religion mit ihrer Fixierung auf Tod, Strafe und Leiden ist schon sehr morbide. Sexualität hat eigentlich was mit Freude, mit Lust, mit Spaß zu tun. Sex ist etwas, das man genießen sollte und nicht etwas, für das man voll von Schuldgefühlen stundenlang leiden sollte. Und nur weil ein Priester seinen Kopf an die Schulter eines jungen Mannes legt, beginnt gleich ein zweistündiges Märtyrium. Mein Gott, ich habe mit jungen Männern schon ganz andere Dinge getan, als nur meinen Kopf an ihre Schulter zu legen. Und für gewöhnlich endet das nicht mit Leiden und Verzweiflung, sondern mit viel Spaß und einer schönen Zeit. Mein Rat an alle Christen, die an ihrer Sexualität verzweifeln, einfach aus dem Verein austreten. Ich denke nicht, dass die katholische Kirche der richtige Ort für uns Schwule ist, sondern ganz im Gegenteil, sie hat eine explizite Meinung zu uns. Da muss ich nicht Mitglied sein. Und dann das Ende des Films. Da schaffen es die beiden endlich, nach 2 Stunden Entbehrung und Verzweiflung miteinander ins Bett. Und ich denke noch, Gott sei Dank haben sie es endlich geschafft. Und dann geht der Jüngere von den beiden in der Schlusseinstellung tatsächlich ebenfalls ins Priesterseminar. Mein Gott, was soll das denn für eine Aussage sein? Sorge ja dafür, dass du in deinem Leben nicht glücklich wirst, die Kirche hilft dir dabei. Ich muss aber so ehrlich sein, dass der Film die Homophobie der Kirche kritisch thematisiert und die Amtskirche nicht verteidigen will. Also der alte Mann in dem lila Kleid, der da drinne vorkommt, Bischof oder sowas, kommt auch nicht wirklich gut weg in dem Film. Nur schafft es der Film leider nicht, sich aus den christlichen und vor allem katholischen Denkmustern zu lösen und eine von dieser morbiden und lustfeindlichen Religion befreite, positive Perspektive für seine Figuren zu entwickeln.
Oh, das hört sich alles hochproblematisch an. Gab es denn gar keine Alternative für diesen Spielfilm Teddy?
Das ist ja das Ärgerliche. Es gab einen sehr schönen und fantasievollen taiwanesischen Film, Will You Still Love Me Tomorrow von Arvin Chen. Auch hier versucht die Hauptfigur vor ihrer Sexualität zu fliehen, indem er heiratet. Aber der Film beleuchtet dabei viel vielschichtiger die möglichen Aspekte von Sexualität und Beziehungen, vor allem in einer so sehr auf Familie fixierten Kultur wie der taiwanesischen. Vor allem aber eröffnet der Film am Ende seinen Protagonisten eine positive Perspektive und zeigt Homosexualität bei allen Problemen, die er schildert, als etwas Lebens- und Liebenswertes. Also wenn ich einen schwulen Film von dieser Berlinale empfehlen sollte, dann wäre es Will You Still Love Me Tomorrow von Arvin Chen, der aber leider noch keinen deutschen Verleiher hat.
Na, dann hoffen wir das mal, dass sich das schnell ändert und für alle, die nicht auf die Berlinale es geschafft haben in diesem Jahr, bleibt ja die Hoffnung, dass es einige der schwulen und lesbischen Filme auch ins Kino schaffen oder zumindest auf Arte gezeigt werden. Ja, und dann gibt's natürlich noch die schwul-lesbischen Filmfestivals, unter anderem hier in Freiburg, auch bald schon wieder, wenn es mal wieder ein bisschen wärmer ist. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir dort den einen oder anderen Film zu sehen bekommen, ob er nun einen Teddy bekommen hat, verdientermaßen oder nicht. Dir, Hagen, jedenfalls erstmal herzlichen Dank für dein Update in Sachen Teddy und ich sag mal spätestens bis zum nächsten Jahr.
Bis dahin.
Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
Weiter geht's mit dem rosaroten Waschsalon.
Das war Berlin. Nein, das ist Berlin, aber hier ist Freiburg. Hier ist die Schwule Welle bei Radio Dreieckland. Und zum Thema Berlin kann uns Hartmut auch noch eine Kleinigkeit erzählen.
Ja, ich war nämlich auch dort gewesen, zusammen mit unserem lieben Kollegen Sebastian. Und wir haben uns eine Woche Berlinale gegeben. Vor allem haben uns natürlich die schwulen Filme dort interessiert und haben noch einiges noch aufarbeiten können. Den polnischen Film leider haben wir nicht gesehen. Aber der wurde von allen Seiten sehr gelobt. Aber den kann man übrigens in Freiburg demnächst sehen auf der schwulen Filmwoche.
Ah, das ist ja praktisch. Mhm.
Also da werde ich ihn auch dann nochmal nachsehen.
Und wie viel Polnisch muss man dafür können?
Es geht, es gibt Untertitel. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall gut verstehen können.
Ah ja, sehr schön. Und was hat dir denn besonders gefallen?
Ein Film, der mir besonders gut gefallen hat, der wurde auch eben erwähnt, war Will You Still Love Me Tomorrow. Das war ganz überraschend, ein asiatischer Film. Und
wie weit asiatisch?
Taiwanesisch.
Ah ja, okay, das geht ja noch.
Ja, wir haben eigentlich auf eine Komödie gewartet. Es waren alles eher düstere Filme, die wir eigentlich so gesehen haben. Aber dieser Film war eine richtig schöne Komödie. Hat richtig Spaß gemacht und wir freuen uns, dass wir den wahrscheinlich auf der Filmwoche dieses Jahr auch zeigen können.
Wie man hört, ist Hartmut in gewisser Weise ein Insider.
Ja, ich bin an der Filmwoche dabei, zusammen mit dem Sebastian und einigen anderen, 10 Leute. Ja, und deswegen waren wir auch auf der Berlinale.
Weil ihr sonst nicht auf die Filmwoche gedurft hättet.
Weil wir für die Filmwoche Filme sichten mussten.
Ah, ja. Okay, ja, cool. Also Land in Sicht, Film in Sicht, sowas in der Art.
Genau.
Okay, und da habt ihr dann das Beste vom Besten mitgebracht und das gibt es jetzt hier in Freiburg auf der Kandelhofe Filmleinwand zu sehen, richtig?
Genau, und wir haben fleißig aussortiert. Es gab auch einige Filme, die es nicht so gefallen hat und einige Filme haben wir im Nachhinein nicht bekommen. Aber im Großen und Ganzen haben wir einige Perlen auch gefunden.
Okay, und wann geht's los?
Es geht los am 1. Mai und geht dann bis zum 8. Mai.
Das ist der Tag der Arbeit, der 1. Mai, ne?
Ja, wir arbeiten auch am 1. Mai.
Das ist sehr schön. Sehr schön. Gut, wunderbar. Dann gehen wir doch nochmal kurz zurück zu Malediva. Denn nach dem Konzert gab es auch die Möglichkeit, einen Zuhörer, Zuschauer einen Gast zu interviewen. Und das habe ich mir natürlich jetzt nicht entgehen lassen und möchte ich euch auch nicht vorenthalten.
Ich bin hier im Vorderhaus, in der Kneipe Vorderhaus, nach der legendären Vorstellung von Malediva im Jahre 2013 mit ihrem Programm Pyjama Party. Und ein Zuschauer des Programms, den habe ich mir hier gekrallt für euch und werde ihn jetzt ein wenig interviewen. Hallo, ich bin der Dieter und wer bist du?
Ja, ich bin der Kevin.
Hallo Kevin.
Ja, hallo.
Was machst du denn hier jetzt im Vorderhaus?
Ja, jetzt wollen wir heute Abend noch ein bisschen, die netten Stunden davor ausklingen lassen. Auf unsere Art hier. Ja? Wir sitzen hier ein bisschen beim Whisky und ja, fühlen uns eigentlich richtig gut jetzt inspiriert durch eben Malediva vorneweg. Ja? Es war eine richtig super Abwechslung und genießen jetzt einfach den Moment.
Du und ein anderes Ich.
Ja, mein anderes Ich hier zur Linken.
Ich muss dazu sagen, Kevin ist mit seiner Freundin da, mit seiner Alibi-Freundin. Wow. Und du warst wo?
Ich war bei Malediva heute Abend im Vorderhaus und ich muss sagen, es hat mir absolut super gefallen. Ja, ich war schon früher bei den Veranstaltungen, habe es immer gut in Erinnerung gehabt, aber heute hat es mir am besten gefallen, war absolut superlative.
Das heutige Programm hieß ja Pyjama Party. Hast du dazu einen persönlichen Bezug?
Ich habe einen persönlichen Bezug. Naja, sage mal, einige wirklich im täglichen Leben sehr realistische Szenen. Die haben mir echt gut gefallen.
Also es sieht bei dir zu Hause auch so aus, so ein Bett mit Telefon nebendran und eine 40-Watt-Birne.
Ja, es kann durchaus so vorkommen, richtig, genau. Deswegen habe ich mich richtig wohlgefühlt dabei, genau. Und auch ertappt manchmal, ja, dass es durchaus ähnlich sein kann.
Das ist ja der Sinn und Zweck des ganzen Programms, dass der Zuschauer sich auch ein Stück weit wiederfindet. Im besten Fall, im schlimmsten Fall, dass er sich da ein Stück weit wiederfindet. Aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach jemanden kennt, der so ist wie die zwei auf der Bühne. Was trifft für dich und deinen Freund mehr zu?
Ich glaube, es trifft für uns beide zu.
Also
das kann man beiderseits so erkennen.
Und hast du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis auch Paare, bei denen es noch schlimmer abgeht?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also es war schon sehr auf die Spitze getrieben, ja. Aber, tut mir leid, ich weiß nicht mehr, also an Leuten drumherum, aber es war... Die meisten Szenen vorstellbar, aber halt richtig, satirisch auf die Spitze getrieben.
Was hat dir denn besonders gut gefallen?
Was hat mir besonders gut gefallen?
Mehr die Lieder oder mehr die Texte dazwischen?
Ja, die Texte dazwischen. Also klar, die Lieder, die haben immer ihre eigene Atmosphäre. Die Lieder sind grundsätzlich immer eher nachdenklich. Manche, wie meine Nachbarin, würde jetzt sagen, melancholisch. Ja? Aber die Texte, die sind eher so spritzig, lebendig, überraschend. Ja? Und das ist ein bisschen ein Gegensatz. Ja?
Die Lieder sind auch so ein bisschen zum Runterkommen, denn also die Texte sind ja so spritzig und lebendig, dass man echt Mühe hat, da zu folgen.
Ja, könnte man genauso sagen. Also das ist eben so ein bisschen die Diskrepanz oder der Spannungsbogen, mit dem die vielleicht auch arbeiten. Ja? Also diese Abwechslung, diese Stimmungslage, weil wenn sie singen, die Inhalte, die sind schon recht realistisch und treffend. Ja? Also psychologisch betrachtet, Realität im Lied, also singend gut formuliert, ja. Und die Texte, die heitern das Ganze wieder auf und nehmen einem dann eher wieder das Nachdenkliche.
Also für jede Gemütslage etwas dabei.
So ist es, genau. So ist es. Aber unterm Strich halt super unterhaltsam und man ertappt sich auch selber immer wieder dabei, ja. Und findet einfach, ja, irgendwo eine Summary des Lebens, ja. Und einfach lustig, spritzig, lebendig dargestellt.
Sehr schön. Vielen Dank für dieses Interview. Und noch viel Spaß heute Abend.
Das werden wir auch haben, hoffentlich.
Hallo, hier sind Ernie.
Und Bert.
Und ihr hört die Schwule Welle.
Auf Radio Dreieckland.
Und wir schlafen zusammen in einem Bett.
Hihi. Wir machen Radio Dreieckland rosa, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr.
So, jetzt, das war's für heute, liebe Leute. Ein herzliches Dankeschön an euch fürs Zuhören und Mitchatten. Nicht vergessen, nächsten Donnerstag gibt's dann wieder was von uns, nämlich eine neue Folge unserer genialen Reihe Tu was.
Dann im Studio bei Sebastian und mir, Wollewu, der schwul-lesbische Volleyballverein. Bis dahin, frohe Ostern und viel Erfolg beim Eiersuchen und dabei
immer schön schwul bleiben.
Tschüss.
Ciao.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.